die Destruktivität von Idealen, über die wird einfach viel zu wenig gesprochen, weil es den Menschen dauerhaft unter Stress setzt. Unter Erfolgszwang, unter Karrierezwang, unter Schönheitszwang, unter Beliebtheitszwang und so weiter und so fort. Und es kommt so unauffällig daher, so pädagogisch nett, ja, werde die beste Version deiner selbst, aber im Prinzip ist es Selbstversklavung unter ein Bild. Also man beschäftigt sich nicht mehr mit dem, was man möchte und wer man ist, sondern was man sein sollte.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Herr Eilenschenk. Es ist mir eine Freude, Sie erneut in unserer aktuellen Ausgabe von SNP Leader Talks begrüßen zu dürfen.
Ganz meinerseits einen schönen guten Morgen. Hier ist es sonnig, also von daher.
Das sind die besten Voraussetzungen.
Spätsommerlicht hier, ja.
Herr Eilenschenk, ich muss gestehen, Ihr Buch, das Verunsicherungsbuch, hat mich jetzt wie kein anderes wirklich bewegt, ja. Vielleicht lag auch daran, dass ich in ein paar Themen mich selbst erkannt hatte und Sie gehen sehr hart mit Konventionen der Coaching-Szene, der Berater-Szene, vielleicht der Lebensszene ins Gericht. Und ich freue mich wirklich, darüber mit Ihnen zu reden. Bevor wir starten, Sie zitieren immer wieder Persönlichkeiten. Sehr oft zitieren Sie Nietzsche. Warum ausgerechnet Nietzsche?
Warum ausgerechnet Nietzsche? Naja. Ich glaube, das hat den Grund, dass Nietzsche der Erste war in unserer abendländischen Denktradition, der ganz grundlegende Setzungen unserer Kultur einfach in Frage gestellt hat. Also gewissermaßen bestimmte Dinge von links auf rechts gedreht. Das fing damals an mit dem, dass er, wie sonst keiner angefangen hat, einfach die katholische Kirche, insbesondere die Moral, die christliche Moral zu kritisieren, aber auch eben ganz grundlegende Formen, wie man jetzt die Welt sieht. Also ich kann mich erinnern, als ich damals im Studium, im Philosophiestudium, lernt man ja sozusagen als die gängige Wahrheitsdefinition, ein Satz ist dann wahr, wenn Aussage und Sachverhalt zusammenstimmen. Also wenn ich jetzt auf den Bildschirm schaue und sehe, da ist der Georgi Michailow und schaut mich direkt an und jemand anders kommt dazu und schaut jetzt das Bild an auf meinem Bildschirm, dann sagt man, die Aussage ist wahr. So. Also es muss irgendwie zusammenstimmen. Und Nietzsche hat gewissermaßen gleichzeitig war der Anspruch oder die Anforderung an wahre Aussagen, dass sie eindeutig, dass sie überzeitlich, dass sie gewiss, dass sie objektiv sein sollen. Klar. Und dann sagt Nietzsche, jetzt stellt euch doch mal vor, wenn doch jetzt der Sachverhalt oder die Gegebenheiten und die Aussage zusammenpassen sollen und man sich vorstellt, dass die Welt aber nicht klar, eindeutig, gewiss ist, sondern voller Rätsel, widersprüchlich, ambivalent, vieldeutig, unbestimmt und so weiter, dann wären nicht Aussagen wahr, die klar und eindeutig sind, wie sogenannte wissenschaftliche Aussagen, sondern Aussagen wären wahr, wenn sie vieldeutig, rätselhaft, unbestimmt und so weiter sind. Und eigentlich hat Nietzsche damit nur was eingeführt, was jeder normale Mensch weiß, dass es nämlich klare Wahrheiten braucht. 2 und 2 ist 4. Und Wahrheiten, die seit Menschengedenken über Fabeln, über Metaphern, über Geschichten, über Gleichnisse, also über Kunst, über ganz andere Formen des Wissens und der Weisheit transportiert wurden. Und der Gedanke hat mich eigentlich dann nie wieder losgelassen. Was passiert, wenn man nicht davon ausgeht, dass die Welt verobjektivierbar ist? Und da ist Nietzsche gewissermaßen tatsächlich der Pionier schlechthin in dieser Denktradition.
Ich glaube, das ist auch ein roter Faden in Ihrem Buch, wo man Ambivalenz der Werten, wo man aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen kann. Ja. Und ich würde gerne mit einem Punkt einsteigen, was mich sehr bewegt hat, muss ich sofort gestehen. Es gibt ja diesen berühmten Slogan, werde die beste Version deiner selbst. Das ist die positive Form der Auslegung. Und wenn man Ihr Zitat aufgreift, Selbstverbesserung wird oft so die Tarnung der Selbstablehnung. Dann beginnt in einem zu rattern. Ja. Wer mit Hilfe von Selbstoptimierung Ängste, Unsicherheit, Selbstzweifel auszuradieren versucht, ignoriert die dahinliegende seelische Not.
Ja. Yeah.
Fühlt sich heftig an. Ich gehöre auch zu den Menschen, die eher auf diesem Trip der die beste Version aus sich selbst, aus eigenem Potenzial rauszuholen. Ich hatte immer nur das Gefühl, dass ich mich akzeptiere. Und da ist es ja schon wiederum, ich mich akzeptiere. Dazu kommen wir auch, weil das ja auch sehr, sehr spannende Wortschöpfung, auf die Sie aufmerksam machen. Aber was ist damit, mit dieser Selbstoptimierung, Herr Eldenschen?
Naja, da muss man sich klar machen, dass ein wirklich elementarer Wechsel in der Orientierung stattgefunden hat, für Menschen, wann sie sozusagen ein guter Mensch sind. Wann hat Heinrich Mann den Roman geschrieben, Der Untertan, 1950 oder so, also jetzt will ich mich nicht festlegen, aber gewissermaßen bis dahin, das ist glaube ich so eine Zäsur, dann hat das angefangen sich aufzuweichen, war einfach Gehorsam, sich also an die 10 Gebote oder andere Normen zu halten, das A und O für gelingendes Leben. Also jetzt tiefenpsychologisch gesprochen würde man sagen, das Ich hatte dem Über-Ich zu dienen. Ja, also gewissermaßen, man hatte strenge innere Normen, die man verinnerlicht hat, in der Regel aus der Tradition, aus der Erziehung, aus der Kultur, aus der Religion. Und die Anpassung und dem Genügeleisten eines äußeren Dekalogs, einer Normen, eines Normensets war das, worauf es im Leben ankam. Und diese Über-Ich-Orientierung, die für Freud auch in seiner Zeit noch eine enorme Rolle gespielt hat in seiner Theoriebildung, ja, dass gewissermaßen Befreiung, Emanzipation von Normen bedeutet, wurde dann Stück für Stück abgelöst durch eine Orientierung an dem, was man psychologisch Über-Ich nennt, sondern an einem Ich-Ideal. Also wir orientieren uns nicht mehr an Normen, also primär, sondern an irgendwelchen idealen Vorstellungen, und die können nun sehr generalisiert sein, also ideale Vorstellung eines friedlichen, ökologischen, spannungsfreien, jedermann akzeptierenden Zusammenlebens ist auch ein Ideal. Ja, wie wenig Ideal und Realität zusammenpassen, sie kann man ja täglich sehen. Und diese Art von Idealisierung, die hat aufs Individuum übergegriffen. Das erste gewissermaßen, das erste Ideal, das sich in unserer Gesellschaft breit gemacht hat, war das Glücksideal. Also es ging nicht mehr darum, ein gottgefälliges Leben zu führen, sondern glücklich zu werden. Vor 100 Jahren hat das eigentlich niemanden groß interessiert, sage ich es jetzt mal so. Da war das Leben, hatte ganz andere Zielsetzungen, ganz andere Notwendigkeiten. So, jetzt, wenn Glück, dann ist die Frage, worin besteht Glück? Und dann kommt man zu Folgebegriffen wie Gesundheit, Erfolg, Reichtum, Ansehen und so weiter und so fort. Oder wir hatten es gerade vor unserer Aufnahme, hatten wir es über das Mountainbiken, ja, also einen Körper, der das hergibt, auch steilere Auffahrten zu bewältigen und so weiter und so fort. Und das Problem ist, dass eine Orientierung an einem Ideal viel umfassender und letztlich viel destruktiver ist als eine Norm. Bei einer Norm kann ich sagen, Mensch, es ist heute schiefgegangen, ich habe einen Fehler gemacht, ich bitte um Vergebung und Verzeihung und ich fange wieder von vorne an. Darum gab es in der katholischen Kirche das Ritual der Beichte und so weiter und so fort. Ja, dann ging man am Sonntag zum Beichten und man war wieder freigesprochen und ein gottgefälliger Mensch. Ein Ideal ist per se ein Ideal und von daher nie wirklich erreichbar. Man kann nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Man kann, selbst wenn man Olympiasieger ist und Usain Bolt heißt, kann man immer noch versuchen, den eigenen Weltrekord zu brechen und schneller zu werden und so weiter und so fort. Oder noch hübscher. Und darum reicht da nicht eine Schönheits-OP, sondern müssen es derer 5, 6 oder 7 oder noch mehr sein. Und die Destruktivität von Idealen, über die wird einfach viel zu wenig gesprochen, weil es den Menschen dauerhaft unter Stress setzt. Unter Erfolgszwang, unter Karrierezwang, unter Schönheitszwang, unter Beliebtheitszwang und so weiter und so fort. Und es kommt so unauffällig daher, so pädagogisch nett, ja, werde die beste Version deiner selbst. Aber im Prinzip ist es Selbstversklavung unter ein Bild. Also man beschäftigt sich nicht mehr mit dem, was man möchte und wer man ist, sondern was man sein sollte.
Das ist eine sehr zielgründige Fragestellung, deswegen fand ich das auch so spannend, weil auf der anderen Seite ist, wofür ist man dann da? Das ist ja eine Frage, die man mit fürs Leben, ja, das ist die einfachste Antwort, ja, ohne tieferen Sinn da drin zu sehen. Wenn man jetzt biblisch das aufgreift, dann würde man sagen, das ist ja immer diese Heldenreise, wo man im Leiden des Lebens die Überwindung sucht und Glück ist so eine Überwindungsprämie. Was sind dann die Orientierungspunkte im Leben?
Ja, das ist, glaube ich, sozusagen, das verändert den Fokus unseres Gesprächs gerade. Ich bin gar nicht dagegen, weil da, das liegt in Ihrer Frage ja schon drin, dass man Orientierung braucht, dass man Ziele braucht, um sich anzustrengen, dass viel an wirklich Schönem einem nicht in den Schoß fällt, sondern man da mit Disziplin und Ausdauer dranbleiben muss und so weiter. Dagegen ist nichts zu sagen. Mir ging es um die Form, ob sowas ein Ideal ist oder ein Ziel. Das macht einen großen Unterschied. Und weil Ziele kann man mehr oder weniger erreichen, ein Ideal ist nicht informiert erreichbar. Einen immer darüber, dass man es noch nicht erreicht hat. Ja, durch ein Ziel, einen Lauf, komme ich durch ein Ideal. Das ist wie ein Horizont. Je weiter ich gehe, desto mehr verschiebt sich der Horizont. So ist es mit einem Ideal auch. Und darum ging es mir. Und zugleich ist gewissermaßen ein Ideal heute immer gefährdet, gewissermaßen auch dazu zu dienen, nicht ein Bedürfnis von mir zu erfüllen, beziehungsweise einen Bezug überhaupt zu einem Bedürfnis in mir zu haben, sondern andere, mich und andere zu beeindrucken. Und dann bin ich sowieso nicht mehr mit einer inneren seelischen Selbstregulation beschäftigt, die mit Bedürfnissen befasst ist, sondern mit Anerkennung. Und in dem Moment verwechsle ich Anerkennung mit Liebe und Selbstakzeptanz mit Selbstberauschung. Und dann wird das Leben mühsam.
Herr Dinsching, wenn man jetzt selbst auf dem Pfad ist und das in Frage stellt, nachdem man Ihr Buch liest und sagt, okay, ist das jetzt eine Selbstablehnung oder nicht? Gibt es da eine Reflexionsfrage, die einem hilft, dem vielleicht nachzugehen?
Naja, die einfachste ist immer erstmal, wäre ich auch noch mit mir zufrieden, wenn ich das Ideal sausen lassen würde? Ja, wie was entsteht in mir an Selbstbezug, an Gefühl, an wie sehe ich mich selber? In dem Moment, wo ich dieses Ideal nicht mehr als für mich gültig ansehe. Und kommen dann Minderwertigkeitsgefühle, Scham, Angst, dass andere dann das Interesse an einem verlieren oder auch dann das Gefühl, dann wäre ich faul und dann strenge ich mich überhaupt nicht mehr an oder irgendwie sowas. Ja?
Aber Adler sagte ja, dass diese Minderwertigkeitsgefühle der Antrieb für unsere Entwicklung sind.
Ja, jetzt meint Adler diese Minderwertigkeitsgefühl anders, als ich es jetzt gerade gebraucht habe. Adler meint es ja so, wenn das Kind einfach merkt, es bringt das Runde nicht in das eckige Kästchen sozusagen bei seinem Spielzeug, dass es anfängt gewissermaßen aus diesem Defizit, aus dieser Minderwertigkeit heraus ein Problemlösungsverhalten zu entwickeln. Ja, und seine Beispiele sind ja oft so, dass Leute, die mit einer bestimmten körperlichen Beeinträchtigung sind, sich dann besonders anstrengen und so weiter und so fort. Auch da ist gegen nichts zu sagen, sondern um Ihre Frage nochmal jetzt positiv zu beantworten von eben die Orientierung, die meines Erachtens lebensdienlich ist, sind die Bedürfnisse, die ich habe. Ja, also wenn ich das Bedürfnis habe, jemandem nahe zu kommen oder jetzt, nehmen wir unsere Situation gerade, das Bedürfnis habe, die Welt ein Stück mitzugestalten und deshalb rede ich jetzt mit Ihnen und trage meine Gedanken vor, dann ist es etwas anderes, als wenn ich scharf drauf bin, jetzt im Videopodcast mit dem Michailov gewissermaßen meine Followerzahlen zu erhöhen oder mehr Bücher zu verkaufen oder bekannter zu werden und so. Das interessiert mich ehrlich gesagt null, weil nichts davon nährt. Ja, nährend ist immer nur dann etwas, wenn ich einem Bedürfnis nachgehe. Und auch da kann man sich irren. Drum ist die Kompetenz zu wissen, was ein Bedürfnis von mir ist und was nicht, so erheblich.
Das war auch für mich die nächste Frage, weil Sie haben das sehr, sehr treffend geschrieben. Ich möchte gesehen werden, ist kein Bedürfnis. Ich möchte mich zeigen, das ist ein Bedürfnis. Heidenschenk, vielleicht erklären Sie, was ein Bedürfnis ist und wo gibt es da Täuschungsmanöver, ein Bedürfnis vielleicht zu übersehen oder umgekehrt?
Na, ich orientiere mich erstmal an einem einfachen Schema oder Aufzählung, wenn Sie so wollen, eigentlich in der Psychologie weitgehend unbestritten ist. Ja? Also man kann das unterschiedlich benamsen, man kann das unterschiedlich zuordnen, aber im Prinzip sehe ich 6 Bedürfnisse. Ja? Nähe, Distanz, Freiheit, Sicherheit, Einzigartigkeit und Zugehörigkeit. So, wenn man sich an diesen 6 Begriffen orientiert, kommt man schon mal ziemlich weit. Mhm. Ja. Das Problem ist mit Bedürfnissen in mehrerer Hinsicht. Zum einen haben viele Menschen eine biografische Erfahrung, wo bestimmte Bedürfnisse mit Unangenehmen verknüpft sind. Also Nähe wird als Angst vor Vereinnahmung erlebt, wenn ich meinen eigenen Sachen nachgehe und also meinem Distanzbedürfnis nachgehe, habe ich Angst, dass ich dann Außenseiter wäre und niemand mehr da ist, wenn ich zurückkomme von meiner Eremitage. Wenn ich frei bin, dann haben die Leute Angst, wollen sich selbstständig machen, haben Angst vor dem Risiko, das darin liegt und so weiter und so fort. Ich könnte es jetzt für jedes Bedürfnis durchgehen. Also das ist erstmal das eine Problem. Ja? Bedürfnisse sind mit Antagonisten irgendwie verklebt. Das nächste ist, dass viele Menschen, und da kann man prominente Literatur finden, in der das so behauptet ist, dass viele Menschen glauben, sie hätten dann ein Bedürfnis, wenn andere etwas tun sollen. Also das Beispiel, das Sie gerade zitiert haben, gesehen werden wollen, das müssen sie tun, wenn ich gesehen werden möchte. Und mich zeigen ist etwas, was ich tun kann. Also Bedürfnis ist eigentlich immer etwas Aktives. Ist streng genommen, auch wenn das jetzt brutal sich anhört für viele, gibt es kein Bedürfnis, geliebt zu werden, sondern es gibt ein Bedürfnis zu lieben. Ja. Wenn man nun liebt, dann wird man die Erfahrung machen, dass man auch geliebt wird. Wenn man sich zeigt, wird man die Erfahrung machen, dass man auch gesehen wird. Vielleicht nicht immer, vielleicht nicht unbedingt von den Menschen, wo man es gerade besonders gerne hätte oder irgendwie sowas. Ja, daran wird deutlich, dass Leben immer riskant ist. Also ein Bedürfnis nachgehen ist immer riskant, weil es kann frustriert werden. Ne? Wenn ich mich nur zeige in einem Meeting, also Einzigartigkeitsbedürfnis, wenn ich sicher gehe, dass alle zuhören, ne, dann werde ich unter Umständen ziemlich lang warten. Aber das machen Menschen. Die reden nicht, weil sie das Gefühl haben, es hört ihnen keiner zu. Aber sich zeigen mit der eigenen Meinung ist halt das Risiko, auch überhört zu werden. Drum ist der Wunsch, gesehen zu werden, der Versuch, sich zu zeigen, ohne das Risiko einzugehen, übersehen zu werden oder überhört. Und das ist, also darum ist gewissermaßen eine Kernkompetenz im Umgang mit Bedürfnissen, dass ich gut drin bin, auch die Frustration auszuhalten.
Da sagen Sie auch, dass die Frustrationskompetenz eine sehr, sehr wichtige Kompetenz in dieser komplexen Welt voller unerwarteter Variablen ist. Ja. Wie trainiert man die Frustrationskompetenz oder Frustrationstoleranz?
Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage beantworten möchte oder lieber Sie motivieren möchte, die Frage anders zu stellen. Weil es geht gar nicht so sehr um das Trainieren der Frustrationstoleranz, sondern es geht darum, gut zu werden, im unangenehme Gefühle auszuhalten. Und das kann man dadurch üben, sage ich es jetzt mal, oder trainieren, indem man nicht nur positive Gefühle halt überhaupt von vornherein anstrebt. Also, wie sage ich denn das jetzt einfach? Also, eine Frustrationskompetenz erlernt man dann, wenn man merkt, dass das Leben weitergeht, wenn man nicht das kriegt, was man möchte. Jetzt leben wir natürlich in einer Verwöhnkultur, wo, also jedenfalls in bestimmten sozialen Kreisen, oder ja, wo die Kinder zu leicht, zu schnell, zu anstrengungslos Dinge kriegen. Der Freud hat mal gesagt, 10 Versagungsneurosen sind ihm lieber als eine Verwöhnungsneurose. Also die Schwierigkeiten, die Menschen ausbilden, weil sie zu leicht, zu schnell, zu oft und zu unkompliziert befriedigt werden, sind viel schlimmer als die Schwierigkeiten, die man ausbildet, dann sind wir bei Adler, wenn man etwas nicht kriegt, weil dann lernt man gewissermaßen sich anzustrengen. Dann hat man im Meeting was gesagt, hat gemerkt, aha, man hat da halt irgendwie rumgestopselt und so weiter, konnte es nicht so gut erklären, also bereitet man sich das nächste Mal besser vor.
Herr Einrichting, vielleicht in diesem Kontext eine Frage, die mich bewegt, und da hört man absolut unterschiedliche Perspektiven drauf. Wenn wir jetzt unsere Gesellschaft anschauen, dann wissen wir ja, dass wir vielleicht den höchsten Wohlstand erreicht haben, die je auf der Erde erreicht wurde. Und dieser Wohlstand spiegelt sich natürlich in Familien wider. Und in den Familien werden Kinder geboren und wachsen auch auf. Und die wachsen in einem anderen Wohlstandsumfeld, wie... Ich kann das immer an mir sehen. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich nichts. Meine Kinder sind aber ganz anders groß geworden. Und dieses Defizit, was ich damals hatte, hatten sie gar nie gespürt. Deswegen musste ich andere Wege suchen, ja, denen dieses Gefühl der Herausforderungen und erklimmende, ja, Themen zu ermöglichen. Das würde aber bedeuten, so eine Wohlstandsoase einen impliziten Effekt auf die Kinder haben kann und auf Jugendliche, die groß oder erwachsen werden.
Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, das wird ja jetzt im Moment mit mehr oder weniger Recht, ich glaube eher ein bisschen mit weniger Recht, mit dieser Generation Z und so weiter, wie antriebslos und wie wenig frustrierbar und so weiter. Die sind ja durchaus im soziologischen Feuilleton diskutiert. Ich persönlich weiß nicht, wie viel da dran ist mit dieser ganzen Generationengeschichte oder sowas. Aber die Herausforderung, mit Frust umzugehen, ist natürlich, wurde früher sehr viel mehr eingeübt, weil man hat Hunger gehabt. Also ich auch noch. Also Und ich kann mich heute noch daran erinnern, dass es, wenn es überhaupt ein Eis gab im Sommer, dann das kleinste für 20 Pfennige sozusagen oder und nicht das große Nogger mit, das damals, glaube ich, 60 Pfennige gekostet hat. Also ich bin unter bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Und diese Selbstverständlichkeit, dass man dann frei ist, wenn man auf etwas verzichten kann. Das wäre jetzt nochmal eine weitere Antwort auf die Frage von vorhin. Wenn man abhängig ist von der Erfüllung eines Bedürfnisses, macht man sich unfrei. Man ist darauf angewiesen, dass die anderen zuhören, dass die anderen gucken, dass der andere nicht geht, und so weiter und so fort. Also man fängt an, eine Selbstfesselung zu betreiben, wenn man sich angewiesen fühlt, dass man das kriegt, was man möchte. Und ich persönlich bin jetzt ungern Opfer meiner Wünsche.
Das ist ja absolut augenöffnend, wenn man ihr Buch liest. Und was mir auch gut gefallen hat, wer seine Befriedigung in dem sucht, was er tut, wird davon abhängig, ob er tun kann, was er tun möchte. Wer hingegen Befriedigung in dem findet, was er erlebt, wird vom äußeren Tun unabhängig. Er kann dann auch im Gefängnis frei sein. Er kann statt lesen selbst schreiben und nur denken. Und das ist das, was Sie gerade eben beschrieben haben.
Ja, genau. Also das ist jetzt der dritte Aspekt mit den Bedürfnissen. Man denkt immer, Bedürfnisse bestehen darin, dass man irgendetwas tut und nicht erlebt. Ich mache da oft ganz merkwürdige Erfahrungen. Erst jüngst wieder, dass mir jemand vorgeschwärmt hat von einer wirklich großen, teuren Reise und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, na dann erzähl doch mal. Und dann wurde mir einfach eine halbe Stunde erzählt, was der oder diejenige gemacht hat. Und dann frage ich nach, naja, also da bist du da gestanden in dieser Kathedrale oder an diesem Strand und so weiter. Und erzähl mir doch mal, was hast du denn erlebt? Ja, es war toll. Dann sage ich, ja, so genau will ich es jetzt gar nicht wissen. Was war denn jetzt toll? Und dann merkt man, dass die Menschen eigentlich nur abhaken, also irgendwie die oder so Fähnchen auf den Globus setzen, wo sie überall waren, und dann in jedem Erdteil und jedem Kontinent oder bei jedem UNO-Weltkulturerbe schon mal vorstellig wurden. Aber sie erleben nichts dabei. Sie haben die innere Erlebensqualität zu staunen, sich einzulassen, sich hinzugeben, den Moment zu ergreifen und auszukosten und so weiter und so fort. Gibt die Psyche gar nicht her, sondern man hakt ab. Also und das ist das eigentliche Drama, denn wie wenig Menschen investieren in ihre Erlebnistiefe und in die Erlebnisqualität und stattdessen irgendwelchen, jetzt in meinem Jargon, Bedürfnisbefriedigungsmittel investieren. Nur im schnellen Sportwagen wird auch mein Selbstbewusstsein nicht besser als Mann.
Ja.
Meine Selbstbespiegelungs- und Selbsttäuschungskompetenz erreicht ein neues Niveau, aber nicht meine Zuversicht im Tiefe meiner Seele liebenswert zu sein.
Ich glaube, es gibt hier von Brooks die Untersuchung, dass Bucketlist, abhaken der Bucketlist, nicht glücklicher macht, ja,
ja,
weil
genau.
Diese Mangelintensität im Empfinden, das lässt man nicht lebendig fühlen. Also man braucht immer mehr Reize. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben ja einen sehr, sehr schlauen Satz gesagt, wenn man nicht ins Erleben investiert, wie investiert man ins Erleben? Ich mache das jetzt wirklich, Frage für mich, jetzt nicht nur für Zuhörer. Ich will ja wirklich was lernen.
Das ist gut. Naja, das ist jetzt eigentlich eine vorlesungswürdige Frage. Wie investiert man ins Erleben? Also viele der wichtigsten Kulturtechniken oder jetzt nenne ich es mal auch selbst Seelenentwicklungstechniken basieren ja darauf, dass man übt, nichts zu tun. Also der
Langeweile auszuhalten.
Der Zen-Schüler auf dem Kissen beschäftigt sich nur mit Atmen. Ja, also jetzt in unserem Kulturkreis ist es sehr aus der Mode gekommen. Ist es jetzt auch nicht etwas, was ich so direkt empfehlen würde. Also ich habe noch Rosenkranz beten gelernt. Also wo man einfach immer wieder dasselbe Vater Unser oder gegrüßet seist du Maria runter rattert oder irgendwie sowas. Ich habe noch Häkeln gelernt. Wo können Sie sich an Frauen, die dann einfach den ganzen Tag so? Ja, da kann man sagen, mei, das ist doch todlangweilig. Ja? Im Prinzip geht's drum, im Moment, also dieser eine Atemzug, sagt man im Zen, ja, zu erforschen, was ich dabei erlebe. Und es ist unglaublich, was man in einem Atemzug erleben kann. Weil, echtes Yoga macht es genauso. Ja, um jetzt ein bisschen ein Klischee zu bedienen, ja, aber ein Gymnastik-Yoga macht, wo man dann versucht, die perfekte Stellung, die Asana hinzukriegen oder sowas, macht natürlich nichts mehr. Und diese Schulung, das minimale Reize, wir hatten es vorher, wie hatte ich ja schon geoffenbart, also wie bewege ich mich denn in den Bergen oder in der Natur, ja, so. Ich wohne jetzt hier in diesem Büro, wo ich da gerade sitze, in meinem Haus, da geht unmittelbar vorher ein Waldweg in den Wald. Ja, da sehe ich also ständig die Menschen hier im Umfeld joggen gehen, also so. Und dann kommen sie zurück. Und das Erste, was alle tun, ist, sie schauen auf ihre Smartwatch, ob die Pace vom Vortag jetzt übertroffen ist. Genau. Und so laufen die aber durch den ganzen Wald. Die haben nicht den Tau auf den Blättern gesehen, nicht das Zirpen der Vögel, nicht die Sonnenstrahlen, die durch die ein Farbenspiel durch den Blätterwald auf dem Boden irgendwie tanzen lassen, sondern die laufen also nicht im Wald, sondern die laufen mit ihrer Smartwatch. Auf die Art und Weise vernichte ich meine Erlebnisqualität. Ja, also Erlebnisqualität hat man. Ja, Kinder können stundenlang mit nichts spielen, mit Steinen, mit Murmeln, mit so und sind dann höchst kreativ, was die Steine alles für Tiere sind und so weiter und so fort. Das hat was mit Erlebensintensität zu tun. Und diese Ablenkung vom Moment, also man lernt ein tiefes Erleben ausschließlich in diesem einen Moment. Und das muss man üben.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Auf der anderen Seite gehen Sie ein bisschen hart ins Gericht mit dem Thema Aufmerksamkeit, die aktuell in der westlichen Welt anders eingesetzt wird, als das ursprünglich angedacht war, glaube ich, in der Erleuchtungslehre.
Ja, genau, das hängt damit zusammen. Mir war gar nicht bewusst, dass ich hart ins Gericht gehe. Das ist ja wunderbar. Also,
das ist wie Gymnastik-Yoga, so ähnlich, ja?
Ja, klar. Ja, also auf was ich ja da versuche immer aufmerksam zu machen, durchaus manchmal mit natürlich sehr deutlichen Worten, das ist, dass in dem Moment, wo ich etwas funktionalisiere, also Aufmerksamkeit nicht mehr einen Selbstwert hat, also einen Wert, der nicht verzweckt ist, sondern benutzt wird zum Erreichen von etwas ganz was anderem. In dem Moment ist es eigentlich keine Aufmerksamkeit, keine Achtsamkeit mehr. Weil man macht auch daraus wieder ein Ideal.
Mhm. Also Achtsamkeit wird dann zum Mittel zum Zweck Stressreduktion oder sowas. Ja?
Genau, zum Stressreduktion. Ich wäre effizienter oder effektiver, ich wäre resilienter. Ich kann noch besser unter den falschen Bedingungen verweilen. Ich kann noch gesünder werden. Ja, das ist ja ganz alles so merkwürdig, dass das so verzweckt wird. Der Erich Fromm hat mal gesagt, es ist sehr gesund, unter krankmachenden Verhältnissen krank zu werden. Heute läuft unter dem Thema Resilienz und Achtsamkeit und Stressreduktion und so weiter der Versuch, unter extrem krankmachenden Verhältnissen gesund zu bleiben. Und in dem Moment wird's verrückt.
Ja, für mich ist die größte Herausforderung, diese Langeweile auszuhalten, Herr Eidenschick. Ich muss gestehen, ich gehöre auch zu den Menschen, die versuchen, die eigene Stille im Kopf, die nie da ist, weil da immer der innere Kritiker oder ich weiß nicht, wer das ist, ja, versucht, einen anzutreiben, den auszuhalten mit sich selbst. Das ist verdammt schwierig und ich weiß nicht, wie man das reguliert, ja.
Naja, jetzt, wenn ich jetzt einsteigen würde in ein Coaching mit Ihnen gewissermaßen oder sowas, dann würde ich jetzt mit Ihnen die Bedingungen erforschen, unter denen das schwierig wird. Weil Sie deuten das ja schon ein Stück an. Irgendwie scheint es in Ihnen eine Seite zu geben, die ständig irgendwelche Vorsätze, irgendwelche To-Dos ausspeichert oder vorträgt, also sozusagen nach der To-Do-Liste ist vor der To-Do-Liste oder irgendwie sowas, die irgendwie mit den Finger trommelt und so weiter und so fort. Ja, so. Jetzt ist ja die Frage, wofür ist diese Instanz in Ihnen Nütze? Weil die hat irgendeine Funktion. Und solange es diese Instanz gibt, ist es mit der Entspannung im Nichtstun natürlich schwierig oder unmöglich. Ja, die meisten kennen das noch, ich weiß nicht, ob das noch üblich ist, ja, dass bei uns ging sozusagen im Gymnasium immer, gingen immer die Lehrer während der Schulaufgabe durch die Reihen und haben so geguckt, was die Schüler so jeweils gemacht haben. Ich weiß das heute, ich kann heute noch das Gefühl abrufen, in dem Moment, wo der mir über die Schulter geblickt hat, fiel mir überhaupt nichts mehr ein. Ich hatte das Gefühl, alles ist falsch, was ich aufgeschrieben hatte oder der Rechenweg oder irgendwie sowas. Also, ist das Problem nicht, dass man sich nicht entspannen kann, sondern dass es eine Instanz gibt, die einen ständig kritisch beäugt. Und solange man sich mit dieser Instanz nicht auseinandersetzt und sagt, passt mir das jetzt, will ich das, ständig in mir eine Auswertung zu haben, ob das gerade hilfreich ist, ob mich das gerade weiterbringt, ob das, was auch immer dann das Kriterium ist. Nein, also mir gefällt das nicht. Und drum habe ich irgendwann in meinem Leben angefangen, mich mit solchen inneren Stimmen, die da in mir aktiv sind, auseinanderzusetzen und zu schauen, wer denn eigentlich am Regiepult meines Lebens sitzen sollte. Der Drängler oder derjenige, der das Leben genießen kann.
Und das ist ja, glaube ich, das wirkliche Selbstbewusstsein ist, ja?
Ja, dann wird Selbstbewusstsein sinnvollerweise mit Bindestrich geschrieben, ja? Dann ja. Ist man sich seiner selbst bewusst fallen diese ganzen Optimierungsaktivitäten weg. Weil keinem kleinen Kind muss man sagen, du, heute jetzt machen wir mal einen Tagesplan, jetzt gehst erstmal intensiv 3,5 Stunden auf den Bolzplatz und kickst mit den Jungs und den Mädels und so weiter und so fort. Das machen die von ganz alleine. Man muss sich immer klar machen, dass in dem Moment, wo Spontaneität mit aufgeladen wird, mit Bedeutung, mit Verzweckung. Also ich mache mal ein Beispiel dafür, dann wird es nochmal deutlich. Ja? Also mach's wieder aus der Religionspädagogik. Also man versucht also den Kindern zu sagen, also am Sonntag in die Kirche gehen ist wichtig. Ja, so. Also macht eine Norm. Kein Bedürfnis, sondern macht eine Setzung. Das ist wichtig. So, jetzt gehen die Kinder am Sonntag in die Kirche und merken, da ist es kalt, da darf man sich nicht bewegen, es wird unverständliches Zeug gequasselt, man wird schief angeschaut, wenn man die Mama oder den Papa was fragt, also man muss auch noch das Maul halten und so weiter und so fort. Also was machen die Kinder? Die sagen, ich will da nicht hin, weil kein Bedürfnis im Spiel ist. Trotzdem ist es angeblich wichtig. So. Jetzt versucht man gewissermaßen das, statt den Kindern beizubringen, okay, gibt's in dir ein Bedürfnis, dich mit dem großen Ganzen zu verbinden, mal in zur Ruhe zu kommen und Stille einkehren zu lassen oder irgendwie sowas. Nein, das macht man, macht keine Bedürfnisschulung, sondern man lädt das Unangenehme mit Positivem auf. Also dann macht man Kindergottesdienste und der Pfarrer tanzt als Bernd das Brot über den Altarraum wie in der Sesamstraße. Und dann sagen die Kinder, ja, aber jetzt ist es ein bisschen unterhaltsamer, aber eigentlich kann ich zum Sesamstraße schauen auch zu Hause bleiben. Und diese Art von schmackhaft machen, das ist ein prägendes Merkmal unserer Kultur und die Berater und die Coaches bedienen das natürlich sehr. Ja, man coacht die Klienten dann kirchgangstauglich, ja, dass sie wieder Spaß an einer Arbeit haben, die sie eigentlich in Frage stellen müssten. Um es jetzt mal nochmal ein bisschen salopp zu sagen. Also man unterstützt die Menschen nicht, in Selbsterforschungsprozesse zu gehen und entweder rauszufinden, wie mache ich mir das, was ich tue, schwerer, als es sein müsste. Man versucht ihnen gute Gefühle zu machen, statt mit ihnen zu untersuchen, wie sie sich ständig selber schlechte Gefühle machen. Weil wenn jemand ins Coaching mit Angst kommt, dann fällt diese Angst ja nicht von der Zimmerdecke in der Früh morgens durch die Schädeldecke des Betreffenden in seinen Hirn, in sein Bewusstsein, sondern es gibt irgendeine Instanz, die ihm mit Angst versorgt. Solange er diese Instanz nicht kennt, ist alle Aktivitäten, die im Coaching erarbeitet werden, um diese Angst zu reduzieren, einfach nur Pflasterkleberei.
Ja, was mir bei Ihnen gefallen hat, Sie haben das auch sehr einfach auf den Punkt gebracht, wenn man einen Alkoholiker fragt, was er sich wünscht, dann organisiert man eine Flasche mit Wodka. Also dann, ja. Das ist aber nicht zielführend. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man eruieren, was für einen nicht nur vielleicht jetzt wünschenswerte, sondern auch sinnvoll, wenn man das überhaupt so sagen kann, glaube ich gar nicht. Aber wie erkundet man
doch,
das?
Das finde ich schon eine sinnvolle Frage. Naja, und wenn es darauf jetzt eindeutige, wir hatten es ja am Anfang vom Nietzsche,
genau,
eindeutige diagnostische Kriterien gäbe, dann wäre es wieder einfach. Ja? Aber natürlich, also erst, also vor der Sommerpause kam jemand ins Coaching und ich fragte ihn, sagen, na, Sie waren im Urlaub, wir haben uns länger nicht gesehen, wie war's denn? Und dann erzählt mir jemand, also wieder alle, was er alles gemacht hat, aber ohne irgendeine innere Beteiligung. Also da haben weder die Augen geglänzt, noch das Gesicht gestrahlt, noch war die Stimme lebendig. Noch
Erleben war nicht da.
Da war kein Erleben dabei. Und drum ist das, glaube ich, schon das wichtigste Kriterium. Wenn ich in einem Bedürfnis nachgehe, dann glänzen meine Augen, dann bin ich erfüllt von Vitalität. Wenn ich ein Bedürfnisbefriedigungsmittel, also den Wodka saufe, ne, dann wird mir den Kummer, den ich damit die Kehle runterspüle, und die Sorgen oder die Verzweiflung und was auch immer ansehen. Aber in Ihrer Frage steckt eigentlich die wichtigste Lebensaufgabe, ja, nämlich wie werde ich ein Mensch, der ein Gespür dafür hat, was er wirklich braucht, was ihm wirklich wichtig ist, was er wirklich möchte und nicht, was er denkt, dass er braucht. Weil viele Menschen verbringen ihr Leben tatsächlich mit einem Streben nach Bedürfnisbefriedigungsmitteln und nicht nach Bedürfnissen. Und auch das macht unfrei. weil jedes Bedürfnis hat viele unterschiedliche Wege, befriedigt zu werden. Wenn ich mich darauf festlege, genau diese Stelle haben zu wollen oder diese Position oder was auch immer, dann mache ich mich wieder unfrei. Und dementsprechend kommen wir schon, und das habe ich ja in diesem Buch getan, ganz viele Konzepte, die es jetzt in der Beraterwelt einfach auch gibt, daraufhin abklopfen, unterstütze ich beim Klienten ein Bedürfnis oder helfe ich ihm besser zu werden, ein Bedürfnis, Befriedigungsmittel oder gar ein Ersatzbedürfnis nachzugehen.
Ich fand ein Zitat von Ihnen im Buch von Dietrich Bonhoeffer: Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.
Ja.
Ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, dass man nicht unbedingt alles erfüllt haben muss, um glücklich zu sein oder befriedigt zu sein oder einfach im Frieden mit sich selbst zu sein.
Ja, das hängt vor allem damit zusammen, dass jetzt mache ich es mal ein bisschen neurophysiologisch, also dem Hirn, ja, ist es eigentlich vollkommen egal, ob etwas real stattfindet oder ob ich es mir intensiv vorstelle. Es passiert im Hirn genau das Gleiche.
Okay, erleben und immer quasi im Leben also, oder in genau, imaginär ist das Gleiche.
Ja, also von daher geht es darum, eigentlich im Leben viel mehr an der Imaginationskraft zu arbeiten. Manchmal sind die Menschen sogar glücklicher, wenn sie es sich vorstellen. Also Vorfreude ist die schönste Freude, wäre jetzt so ein Alltagssatz zu dem, was ich gerade etwas psychologischer versucht habe zu formulieren. Und dann steht man dann davor oder ist dann auf der Party und dann ist es gar nicht so tolle, ja, wie man sich's vorher vorgestellt hat. Und also daran zu arbeiten, die Vorstellungskraft, das wäre jetzt eine weitere Facettenantwort auf Ihre Frage von vor einer halben Stunde, wie lerne ich denn das? Ja. Also es geht ganz viel darum, in der Imagination zu bleiben. Ein guter Freund von mir hatte über Jahre hinweg eine Fernbeziehung. Das war die glücklichste Zeit zwischen den beiden. Ja, weil sie immer damit beschäftigt waren, wie toll es war oder wäre oder ist, wenn man zusammen ist. Ja, und dann gab es hin und wieder halt Wochenendtreffen, die waren dann entsprechend schön. So. Und in dem Moment, wo die zusammengezogen sind, hat das real Erlebte und die Überhand genommen und die Imagination ist verschwunden und versickert und dementsprechend wurde die Beziehung schlechter. Also man kann mit Fug und Recht in Zweifel ziehen, sozusagen, ob es immer so gut ist, gewissermaßen nicht darauf angewiesen zu sein, sich etwas vorzustellen. Und ich kenne Leute, die kennen die ganze Welt, und aber nicht die nähere Umgebung und da nicht die schönsten Ecken, wo man genauso glücklich sein kann wie vor dem Taj Mahal.
Ja, weil es ums Erleben geht, ja, und nicht abhaken der Bucketlist.
Das ist ja ein bisschen im Moment gerade der rote Faden von unserem Gespräch. Ja.
Was mir auch gut gefallen hat, Sie sprechen auch von der Balance und diese Fokussierung auf die Mitte, die immer wieder so gefordert wird, und damit vergisst man das Balancieren von Polaritäten. Ja. Und deswegen, ich mag persönlich auch, ich habe das bei Sprenger übernommen, es geht nicht um die Balance im Leben, sondern ums Balancieren.
Ja, das ist eine schöne Formulierung. Ich bin ja in vielen dem Sprenger da auch sehr nahe. Also mein Begriff dafür ist ja Regulation. Also in der Mitte zu versuchen zu sein, heißt ja, das kann schon mal sinnvoll sein als Regulationsmaßnahme, aber dann bin ich auch nicht frei, links oder rechts, oben oder unten. Und diese Fähigkeit, das eine, das andere, sowohl als auch, weder noch, irgendwie bedienen zu können und zwischen Polaritäten sein zu können, auch das setzt im Übrigen Frustrationskompetenz voraus.
Unbedingt,
ja. Also Nähe und Distanz widersprechen sich einfach als Grundbedürfnis. Ich kann meinem Nähebedürfnis nicht nachgehen, ohne vorübergehend mein Distanzbedürfnis zu frustrieren. Schon allein deshalb darf man nicht auf Befriedigungskompetenz, sondern muss auch auf Frustrationskompetenz setzen. Und weil sonst wird Nähe zum Korsett und Distanz zur Einsamkeit auf Dauer, ja, weil ich dann immer sozusagen das eine und das andere ganz aufgeben muss. Und diese Fähigkeit, eben sich nicht für ein- oder ausatmen zu entscheiden, sondern in beiden gut zu werden, in der Befriedigung wie in der Frustration, im Nahesein wie im Distanzsein, im sich hervorheben wie im die graue Maus sein in einem Meeting und mal Zugehörigkeit zu genießen. Ich habe das manchmal in meinen Seminaren, da sind dann Kollegen, ja, die sonst immer selber Seminare geben, die dann entweder schon am Anfang oder am Ende dann sagen, Mensch, das ist so toll, endlich mal kann ich einfach nur Teilnehmer sein und irgendwas quasseln und ich muss nicht und so weiter und so fort. Ja, weil halt ein Beruf, der ständig exponiert, wie das halt als Trainer oder Berater oder als Coach häufig der Fall ist, chronisch eine Frustration von meinem Zugehörigkeitsbedürfnis darstellt, wie Führung auch. Ich bin als Führungskraft immer irgendwie allein, weil mit dem Kollegen kann ich nicht reden, weil der Konkurrent ist, mit den Mitarbeitern kann ich nicht reden, weil ich niemand hervorheben darf und so weiter. Also bin ich da irgendwie, muss ich meine Zugehörigkeit anders pflegen als in der Organisation. Und dementsprechend ist für mich der zentrale Begriff Regulation und nicht Richtigkeit.
Und das ist Richtigkeit und gute Führung. Sie haben jetzt Führungskräfte erwähnt. Das ist, Sie sagen ja, es gibt keine gute Führung, ja, weil jede Entscheidung wird nicht jeden jetzt wieder glücklich machen, müssen wir jetzt aufpassen mit dem Begriff, aber nicht die Erwartungen vielleicht von jemandem treffen. Ja, das bedeutet, ja, man ist richtig. Immer auch hier Frustrationstoleranz im Aushalten der Spannungen in der Organisation.
Ja. Naja, Organisationen sind um Konflikte herum gebaut. Also der Vertrieb hat immer andere Ziele als die Produktion und so. Der Mensch hat als Mitglied eines Teams, einer Gruppe einfach andere Interessen, als die Organisation Interessen hat, wie das Team zu performen hat. Also da gibt's überall Spannungsfelder. Man könnte da jetzt lang und breit drüber reden. Und als Führungskraft bin ich halt einerseits die Vertreter der Organisation im Team und auf der anderen Seite Vertreter des Teams in der Organisation. Also scharf gesprochen kann ich mich immer entscheiden, verärgere ich meinen Chef oder verärgere ich meine Mitarbeiter? Ja, als in dieser Sandwich-Position. Und wenn ich den einen Mitarbeiter hervortue und im Meeting erzähle, wie toll er da in irgendeinem anderen Meeting präsentiert hat und so weiter und so fort, dann drohe ich Neid und Eifersucht auszulösen und so weiter und so fort. Ja, Beispiele sind unendlich viele. Also ist Führen eigentlich immer zu entscheiden, welchen Tod will ich sterben? Welchen sachlichen, also sprich gegen was entscheide ich mich, welchen sozialen Tod, wen verärgere ich gerade und welchen zeitlichen Tod ist gleich, welches Risiko gehe ich ein, die Entscheidung, die ich heute richtig finde, morgen falsch finden zu müssen.
Und Sie sagen auch, dass wer Allmacht anstrebt, erfährt ihre Ohnmacht. Ist das jetzt auch ein Teil an dieser Frustrationstoleranz?
Ja. Ja, ich dachte ja meinerseits, dass ich, wenn ich mal mit Vorständen arbeite, dann bin ich wirklich wirksam als Berater, dann kann man ganze Organisationen verändern und so weiter und so fort. Ja, das ist ja einfach, das war auch eine Enttäuschung und eine Desillusionierung, ja, weil sehr mächtige Menschen sind halt einfach abhängig dann vom Aufsichtsrat, von den Investoren, vom Aktienkurs, vom Wechselkurs, von dem, was die Konkurrenz macht und so weiter und so fort. Also die ohnmächtigsten Menschen habe ich mit in den höchsten Positionen erlebt, ja, das wird halt kaschiert und so weiter und so fort. Und dann sind wir wieder bei dem roten Faden von unserem Gespräch. Und natürlich hat man gleichzeitig viel Macht, viel Einflussmöglichkeiten. Aber auch das wirft Schatten. Und drum ist so entscheidend gewissermaßen, dass ich nicht darauf setze, dass die Welt glatt aufgeht, sondern Leben tötet. Ja, jeder von uns muss töten, schon allein um zu essen. Da gibt ja dieses berühmte Szene in dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis, wo die da am Ende am Café am Ende der Welt landen und er ein guter Mensch sein möchte und dann wird da Schweinskopf und große Fische und Rinderhälften alles aufgetischt und so weiter und sagt und er möchte ein guter Mensch sein, sagt er isst keine Tiere, er ist Vegetarier, weil er will keinem Geschöpf irgendwie schaden, worauf der Salatkopf am Ende des Buffets zu sprechen beginnt und sagt, ob er denn meint, dass Salatköpfe keine Gefühle hätten. Ja? Um gewissermaßen das zu dekuvertieren, dass man sich noch nicht mal von A nach B bewegen kann, ohne Mikroben zertreten zu müssen. Wir Menschen schaden immer auch. Deshalb ist es kein Freispruch, jetzt beliebig Schäden anzurichten. Aber zu hoffen, dass man ohne Sünde, ohne Schaden anzurichten, ohne etwas schuldig zu bleiben, durchs Leben kommt, was in unserer Kultur häufig suggeriert wird als Ideal, das halte ich einfach für kein günstiges Konzept.
Ja, die Frage ist, was ist das günstige Konzept? Vor allem, wenn ich jetzt bedenke, dass wir in so soziale Wesen sind und man sagt, an sich muss man sollte man bei sich bleiben und vor allem nicht vergleichen. Und das ist ja sehr, sehr schwierig, sich von den anderen Wesen zu distanzieren und sagen, okay, ich habe jetzt meine Vorstellungen.
Na, das würde ich auch nicht unterschreiben. Ich würde sagen, vergleich dich hemmungslos und sei glücklich damit, wenn du dabei schlecht wegkommst.
Das ist...
Ja, also, weil das auch das wird schon wieder ein Ideal, gewissermaßen sozusagen so in sich zu ruhen, dass ich es überhaupt nicht mehr nötig habe, gewissermaßen mich zu vergleichen. Ach, Pustekuchen, kein Mensch gelingt es. Selbst Zen-Meister vergleichen sich untereinander, wer mehr Schüler hat und dergleichen mehr und wessen Kurse voller sind. Das ist einfach ein Mythos. Ja, und eine Form von Selbstidealisierung und Schauspiel, das uns alle nur unter Stress setzt. Vergleich dich, merk, dass du schlechter bist als die anderen und sei zufrieden damit.
Ja, und was ich aktuell beobachte, dass man jeden Tag irgendwie unglaublich viele neue Coaches auf den Markt gespült bekommt. Wie unterscheidet man einen guten Coach von einem Scharlatan? Ich meine, Ihre Ausbildung würde, glaube ich, schon so ein gutes Siegel sein können.
Ja. Ja, danke für die Blumen, aber das müssen andere beurteilen. Also was ich sagen kann, glaube ich, was wirklich wichtig ist für eine gute Ausbildung oder für einen guten Coach, bleiben wir mal beim Coach, ist, dass er eben nicht das tut, was man als Klient, als Coachee von ihm erwartet. Also in dem Moment, wo der Coach das Anliegen des Coaches als den Auftrag übernimmt, wird er Teil des problematischen Bezugsrahmens, wegen dem der Coachee kommt. Also wenn jemand Angst hat und zu mir kommt, um das Beispiel von eben nochmal aufzugreifen, die Angst wegzumachen, und ich helfe ihm dann, die Angst wegzumachen, bin ich Teil des Problems. Weil ich dem Menschen nicht helfe, herauszufinden, wie er in sich Angst erzeugt, die er dann glaubt, sekundär wegmachen zu müssen. Oder vorher bei Ihnen, dass Sie sagen, hilf mir sozusagen nichts tun oder was Sie Langeweile nennen, erträglicher zu gestalten. Und stattdessen würde ich halt gucken sozusagen, was ist das für einen Fingertrommler, der Sie immer sozusagen in der Aktivität halten möchte. Ja? Also der innere Antreiber, dem Sie sich unterwerfen.
Eine absolut.
Verstehen? Also so.
Ja, ja.
Und es ist heute in unserer, unter Coach, also gerade unter schlecht ausgebildeten Coaches, die lernen halt, ganz viel gewissermaßen dann Fragen, die eigentlich ganz sinnvoll sind, aber dann falsch gebrauchen, nach dem Motto, wie weit sind wir denn auf einer Skala von 0 bis 10 heute mit Ihrem Anliegen gekommen oder sowas, also wie viel weniger Angst, wie viel mehr Zuversicht haben Sie und so weiter und so fort. Und das ist bezugsrahmenkonformes Arbeiten. Ja, das, die Menschen machen das sozusagen, weil sie es so gelernt haben. Und um wirklich zu erforschen, wie die inneren Zusammenhänge in der Psyche meiner Klienten sind, das lerne ich nicht in 12 Tagen, das lerne ich auch nicht in 20 Tagen, das lerne ich auch nicht in einem Jahr, sondern da braucht es 2 bis 3 Jahre mal Minimum mit Supervision und so weiter und so fort, um sowas zu erlernen. Das Problem ist halt, ist gewisser Es wird suggeriert, dass man sowas Anspruchsvolles wie Coaching. Also es kommt gleich nach Kernphysik. Ja? In 20 Tagen erlernen könnte. Das ist einfach Bullshit. Aber nachdem der Markt solche Erwartungen hat, ja, wird es halt bedient. Und dann kommen halt Dinge dabei raus, weil klar, weil es kostet dann nur die Hälfte und so weiter und so fort. Aber man lernt halt dann Make-up, also Kosmetik, aber nicht wirklich die Bearbeitung der grundlegenden Themen. Also so gesehen, ein Coach, der mir wirklich hilft, muss mir auch unangenehm werden. Und wenn er das nicht innerhalb der ersten 3 Stunden tut, dann sollte man gehen.
Das gilt übrigens auch für einen guten Berater.
Weil ja.
Eine
ja,
Veränderung ist ein sehr selten angenehm. Und wir sagen immer wieder, dass eine Veränderung ist immer eine Funktion der Notwendigkeit, nicht der Einsicht.
Ja, genau. Da sind wir uns ganz einig. Ja.
Genau. Herr Eidenschenk, jeder sucht eine gewisse Anleitung zum, jetzt Einführungszeichen, richtigen Leben. Also ich habe mich ja damit auch viel beschäftigt, für mich im Rahmen meiner Selbstoptimierung. Ja. Ich habe mich sehr viel mit Jens Korsen und dieser Selbstentwicklung auseinandergesetzt. Ja. Aber dann zuletzt, was mich unglaublich angesprochen war, die Philosophie des Stoiker. Ja. Weil da sehr, sehr viele Elemente sind, die helfen, das Leben deutlich gelassener anzunehmen.
Ja. Naja, ist gut, aber das, genau. Das ist jetzt in unserem Kulturraum einer der jetzt mal Anlaufpunkte, wo das konzeptualisiert ist, dass es nicht darum geht, irgendwo hin zu müssen, sondern erstmal das auszukosten, wo man steht. Und dann hat man die innere Basis herauszufinden, wo man dann den nächsten Schritt hin machen möchte. Und da ist Gelassenheit ein ganz zentraler Begriff. Ja.
Sehr, sehr schön. Herr Henschek, wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Buch, was das Buch verdient, in Hall of Fame aufgenommen wird, und man sollte nur einen Satz drunter schreiben. Was wäre das für ein Satz?
Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt. Also denken unter Sie das Buch. Unter
ja,
das
genau.
Buch. Na, vielleicht sowas wie eine verdeckte Anleitung zur Bescheidenheit.
Absolut. Kann ich bestätigen, dass, weil das einen sehr demütig macht, wenn man das liest.
Genau. Ja, genau. Und weil es halt darauf verzichtet, Rezepte auszuwerfen, ja, weil Komplexität ist einfach nicht rezeptfähig. Und das wäre im Übrigen auch noch eine Antwort auf die Frage, was einen guten Coach ausmacht. Er handelt nicht nach dem Schema F, er weiß nicht vor der Sitzung schon, was er in der Sitzung macht und so weiter und so fort. Er arbeitet, er nutzt ein Tool dann, wenn es die Situation erfordert und nicht, weil er sich's vorgenommen hat. Also Beratung, Coaching ist Kompetenz aus der Präsenz heraus, eine Intervention zu finden und nicht aus einem Plan, aus einem Manual, aus einem Vorgehen, aus einem Konzept heraus. Genau, und der Verzicht auf Rezepte, das ist etwas, was mir halt in diesem Buch, über das wir jetzt implizit und explizit die ganze Zeit gesprochen haben, so ein hohes Anliegen ist. Ja, finde die Sicherheit in deiner Selbstwahrnehmung und in der Fremdwahrnehmung des Klienten und nicht in Vorgehensweisen.
Ja, und finde die Sicherheit in der Unsicherheit der Welt. Ja. Das war für mich auch der zweite Punkt. Vielleicht haben Sie zuletzt ein super spannendes Buch gelesen, das Sie in gewisser Art und Weise geprägt hat oder vom Kopf gestoßen hat?
Na, wenn ich jetzt auf zuletzt gehe, dann würde ich einfach gerade sagen, nein, weil ich jetzt seit geraumer Zeit einfach damit beschäftigt bin, Fachbücher zu lesen als Hintergrund für das.
Okay.
Ich schreibe ja gerade an einem neuen Buch über, wofür
Gefühle
gut sind,
ja.
wozu Gefühle eigentlich in der Welt sind und welche Funktion die haben. Und komme leider weniger dazu, Bücher zu lesen, die mich verstören. Aber wenn ich dafür Bedarf habe, dann lese ich tatsächlich meistens Nietzsche.
Okay, das kann ich nachvollziehen.
Um gewissermaßen den Kreis unseres Gesprächs zu schließen zum Anfang.
Aber Dostojewski lesen Sie dann auch, ja, weil die...
Dostojewski habe ich seit dem Abiturjahrgang nicht mehr gelesen. Was ich ein Stück bedauere, ehrlich gesagt. Ja.
Weil er mit also Nietzsche
vielleicht
so
nehme ich das mal als Anlass, da mal wieder reinzuschauen. Ja.
Der ist ja in gewisser Art und Weise hat gewisse Ähnlichkeit mit Nietzsche, als Philosoph.
Ja, ja, das ist vollkommen wahr, das teile ich.
Herr Eidenschen, gibt es einen Ratschlag, den Sie als besten Ratschlag Ihres Lebens betrachten würden?
Ich glaube nicht. Ich bin ja kein so Ratschlagsmensch, also ich gebe selten selber welche. Und ich habe tatsächlich, muss ich gerade mal überlegen, doch einer meiner spirituellen Lehrer hat zu mir gesagt, dass das Wichtigste im Leben sei, vollende deine Geburt. Und ich glaube, das ist ein guter Ratschlag gewesen für mich.
Ja, da könnte man wieder 1,5 Stunden darüber reden, Herr Eidenschenk.
So ist es.
Und dann die abschließende Frage, Herr Eidenschenk, was ist für Sie der Sinn des Lebens oder der Sinn im Leben?
Da habe ich es tatsächlich mit der Agnes Heller, das ist eine ungarische Philosophin, die, glaube ich, vor 2 Jahren gestorben ist, also so Auschwitz-Überlebende. Von der stammt der Spruch, der Sinn des Lebens ist zu leben. Und den finde ich für mich jedenfalls ganz treffend.
Eine wunderbare Botschaft. Ich bedanke mich herzlich für unser zweites Gespräch. Hat wieder sehr, sehr viel Freude gemacht. Dankeschön.
Ganz meinerseits. Schön war's.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.